Bitte setzt euch einmal bequem hin und schließt für einen Moment eure Augen. Und lasst uns hören, was der große Chitsung Kapa geschrieben hat. Ich verneige mich vor allen erhabenen und heiligen Lehrern. Ich will versuchen, so gut ich kann, zu erklären die essentielle Bedeutung aller schriftlichen Lehren der Siegreichen, den Weg, der von den heiligen Nachkommen der Siegreichen gepriesen wird, die Furcht für die Glücklichen, die sich nach Befreiung sehnen. Hört mit klarem Geist, ihr Glücklichen, die ihr kein Verlangen habt nach den Vergnügungen des Lebens und die ihr Muße und Glück wahren Sinn gebt, und danach strebt, euren Geist auf den Pfad auszurichten, der die Siegreichen erfreut. Ohne reine Entsagung gibt es keine Möglichkeit, dieses Verlangen nach den schönen Dingen im Ozean des Lebens zu beenden. Weil das Leben der Menschen voller Verlangen ist, sind sie gefesselt. Daher sucht zuerst Entsagung. Muße und Glück sind schwer zu finden und das Leben ist kurz. Denkt immer daran, beende das Verlangen nach diesem Leben. Denkt immerfort daran, dass jede Tat Früchte trägt und uns im leidvollen Kreislauf von Geburt und Tod hält. Wendet euch ab von der Begierde nach der Zukunft. Wenn ihr darüber meditiert und nie, nicht einmal einen Augenblick, in euch der Wunsch entsteht nach den angenehmen Dingen des immer wiederkehrenden Sansara, und wenn ihr Tag und Nacht immer nach der Befreiung strebt, dann habt ihr Entsagung erreicht. Doch selbst diese Entsagung kann niemals die Seligkeit des unvergleichlichen Zustandes der Buddhaschaft bewirken. Wenn sie nicht mit dem reinsten Wunsch einhergeht, deshalb streben die Weisen nach vollständiger Erleuchtung. Fortgerissen von den Strömungen der vier gewaltigen Flüsse, an die eigenen Taten der Vergangenheit gekettet, die schwer zu lösen sind, in den Stahlkäfig des eigenen Selbst gezwängt, am Ich festhaltend, vollständig eingehüllt in die pechschwarze Finsternis der Unwissenheit. Immer wieder werden sie geboren, ein Leben nach dem anderen und unaufhörlich geplagt von den drei Leiden. Bedenkt, was eure Mütter fühlen, bedenkt, was passiert. Strebt nach dem höchsten Wunsch. Doch selbst wenn ihr Entsagung und Wunsch besitzt, wenn ihr nicht die Weisheit habt, die Realität zu erkennen, werdet ihr nicht in der Lage sein, die Ursache des wiederkehrenden Sansara zu beseitigen. Bemüht euch daher um das Verständnis des abhängigen Entstehens. Der geht den Weg, der die Buddhas erfreut, der erkannt hat, dass das Gesetz von Ursache und Wirkung für alle Phänomene in Sansara und darüber hinaus unfehlbar ist. Und wenn sie für ihn jegliche Existenz aus sich selbst heraus verlieren. Ihr habt noch nicht die Denkweise eines Fähigen erlangt, wenn ihr diese zwei Ideen nicht als Einheit seht. Der äußere Anschein der Dinge, unfehlbar voneinander abhängig, und Leerheit, jenseits jeglicher Wertung. Es kommt der Tag, an dem sie nicht mehr getrennt sind, eins werden. Zu verstehen, dass diese Abhängigkeit immer wirkt, weckt die Erkenntnis, die eure bisherige Sicht der Dinge zerstört. Dann habt ihr korrekte Weltsicht erreicht. Zudem verhindert der äußere Anschein das Extrem der unabhängigen Existenz und die Leerheit, das der Nicht-Existenz. Und wenn ihr erkennt, wie die Leerheit in Ursache und Wirkung aufgeht, werdet ihr niemals den extremen Sichtweisen verfallen. Habt ihr das Wesentliche dieser drei Hauptpfade so gut verstanden wie ich, begebt euch in die Einsamkeit, bemüht euch und erreicht schnell euren ultimativen Wunsch. Okay. Die 15 ACI-Kurse behandeln alle wichtigen Themen des Mahayana-Buddhismus. Es sind die Inhalte der Geshe-Ausbildung im Kloster und normalerweise studieren die Mönche 18 Jahre lang diese Themen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass Geshe-la die Essenz, das Wichtigste für uns, in diese Kurse destilliert hat, so dass es auch für uns Laien möglich ist, diese großen, kostbaren Werke zu studieren. Die großen Bücher des Buddhismus sind die Vollendung der Weisheit, Prajna Paramita, das wird hauptsächlich in Kurs 15 behandelt und wir reden auch ein bisschen in Kurs 2 darüber. Dann der mittlere Weg, Madhyamika, das sind die Kurse 10, 11 und 12. Abhidharma, das Schatzhaus des höheren Wissens, das sind die Kurse 5 und 8. Vinaya, die ethische Disziplin durch Gelübde, in Kurs 9. Und Pramana, oder Logik, also buddhistische Logik und Wahrnehmung, hauptsächlich in den Kursen 4 und 13. In diesem Kurs wiederholen wir die ersten 5 Kurse. Unser Wochenende wird also ziemlich dicht mit Informationen sein und auch heute wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als angekündigt. Ich glaube zumindest diejenigen, die hier anwesend sind, haben hoffentlich kein Problem damit, wenn wir eine halbe Stunde überziehen oder so. Ne? Hab nichts mehr vor, gut. Geshe-la hat diesen Kurs 1999 gehalten und wollte sichergehen, dass wenn er 2000 ins Retreat geht, die Absolventen gute Lehrer sind. Und bei diesen Review-Kursen hat er die Regeln sehr streng genommen. Also man durfte maximal 2 Klassen von 11 versäumen und man durfte nur teilnehmen, wenn man die Hausaufgaben und das Quiz der letzten Klasse gemacht hat. Das mit den Hausaufgaben werden wir hier sicherlich nicht schaffen. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr so zügig wie möglich die Hausaufgaben macht und bitte auch das Quiz und das Final dann abgebt, um ein Zertifikat zu erhalten. Bitte schaut, dass ihr pro Klasse mindestens 3 analytische Meditationen macht und tragt bitte dazu das Datum und die Uhrzeit ein. Und beim Durchlesen oder Hören eines Textes entsteht bei uns immer leicht der Eindruck, ja, das habe ich verstanden, das macht Sinn. Es gibt im Tibetischen dafür einen Ausdruck, das Verständnis ist so tief wie der Schaum auf dem Bier, auf einem Schalenbier. Ja. Deshalb sind die analytische Meditation und natürlich die Debatte ein wichtiges Werkzeug, damit dieses Wissen auch tief eindringt. Das Final ist entstanden aus den Quizfragen und die Quizze kommen von den Hausaufgaben. Und die Fragen der Hausaufgaben kommen von den Quizzen der Originalkurse im Kloster. Und die Quizze der Originalkurse kommen von den Hausaufgabenfragen der Originalkurse. Was wir hier im Final haben, ist also die Crème de la Crème, sind die allerwichtigsten Fragen, die wir alle als Lehrer beantworten können sollten. Geshe-la sagt, das ist die Essenz, das Beste und das Wichtigste des Buddhismus. Und er hat es für uns Westler aufbereitet. Zusammengefasst können wir sagen, wir behandeln den Lam Rim im Kurs 1, in Kurs 2 dann die Zuflucht und wir beginnen ein bisschen mit der Vollendung der Weisheit. In Kurs 3 reden wir über Meditation, die für unsere tägliche Praxis wichtig ist. Und im 4. Kurs geht es darum, zukünftige Leben zu beweisen und damit auch vergangene Leben. Und 5 ist schließlich der Karma-Kurs. Die Kurse 4 und 5 wurden von Geshe-la für uns Westler vorgezogen, weil sie nicht Teil unserer Kultur sind. Also dieses Gedankengut von vergangenen Leben und zukünftigen Leben und Ursache und Wirkung und Leerheit. Und deshalb werden wir sie hier ausführlicher behandeln, als sie in einem buddhistischen Land besprochen werden. Im Kloster kommen diese Themen erst später. Der erste der 15 Kurse hat den Titel Die grundlegenden Lehren des Buddhismus. Der Text hierzu stammt von Tsongkhapa, der ihn für einen seiner Schüler auf 3 oder 4 Seiten aufgeschrieben hat. Der Text heißt Die drei grundlegenden Pfade oder Hauptpfade, die ihr eben gehört habt. Und wie sind die Daten von Tsongkhapa? Müsst ihr wahrscheinlich fragen, wer weiß es nicht? Ja, genau, 1357, genau, 1357 bis 1419. Mal eben das Dokument wechseln. Sehr schön. Tsongkhapa war der Lehrer des ersten Dalai Lama. Er hat 10.000 Seiten großartiger buddhistischer Texte verfasst. Man sagt, Manjushri hätte ihm diktiert und Geshe-la hält das für sehr wahrscheinlich, weil kein menschliches Wesen dieses Volumen in 60 Jahren schaffen könnte. Er und seine Schüler haben die großen Klöster in Zentral-Tibet gegründet. Sera, Ganden, Tashi Lunpo und Drepung. Sein voller Name ist Gyalwa Che Tsongkhapa Chenpo Lobsang Drakpa. Lobsang Drakpa ist sein Mönchsname und bedeutet, der reinen Geistes und weithin bekannt ist. Auf Tibetisch heißt der Text Lam Tso Nam Sum. Und wie es traditionellerweise üblich ist, bitte ich euch, das dreimal zu wiederholen. Lam Tso Nam Sum. Nam Sum. So, wunderbar. Unser höchstes Ziel in diesem Leben sollte sein, die Leerheit direkt zu sehen. Das ist der Plan, der Geshe-las Teachings zugrunde liegt und dahin möchte er uns bringen. In dem Moment, in dem wir die Leerheit direkt sehen, sehen wir auch unsere Erleuchtung. Wir begegnen einem Buddha zum ersten Mal. Wir sehen den Tag, an dem wir selber zum Buddha werden. Und wir sehen, wie lange wir noch dafür brauchen. Und nach dieser Erfahrung sind alle Fragen, die wir vorher noch hatten, überflüssig. Nach dieser Erfahrung, die etwa 20 Minuten tiefer Meditation, in der man die Leerheit direkt sieht, ist man unwiderruflich auf dem Weg nach draußen. Das ist der Ausgang aus dem Rad des Leidens. Alles hat sich verändert. Das ganze Leben wird völlig anders. Man ist einem erleuchteten Wesen begegnet und man weiß das erste Mal ganz sicher, dass es sie gibt. Wir erkennen, wie viele Leben es noch dauert, bis wir zum Buddha werden. Und wir verstehen alles, was in den überlieferten Texten steht. 100.000 Texte werden in diesen 20 Minuten völlig transparent für uns. Der Sinn unseres Studiums, unserer Meditationen, von Praxis und von Retreat ist, dass wir diese 20 Minuten selber erleben. Und die Triebfeder, das, was diesen Durchbruch auslöst, ist ein intensives Studium. Geshe-la sagt, diese Tatsache ist ein buddhistisches Prinzip und wer das Gegenteil behauptet, liegt falsch. Es kann nur erreicht werden, wenn wir intensiv und tiefgreifend die Prinzipien von Leerheit verstehen und die Themen, über die wir heute sprechen. Durch das Studium können wir in einem Zustand tiefer Meditation diese Erfahrung auslösen. Der Zustand tiefer Meditation lässt sich natürlich leichter in einem Retreat in Arizona erreichen, als das in der Hektik der Großstadt möglich wäre, aber es ist durchaus möglich. Schwerer, aber möglich. Ist zu heiß. Ich wollte nur was mitbringen lassen. das Buch von Tsongkhapa fasst alle notwendigen Schritte zusammen. Lam bedeutet Pfad und Lam Tso bedeutet Hauptpfad oder grundlegender Pfad. Durch einen Schreibfehler bei der Übersetzung ist daraus Principle, also das Prinzip geworden, was aber falsch ist. Es heißt Prinzipal mit AL am Ende, Haupt oder grundsätzlich. Und Nam Sum heißt drei unterschiedliche. Lam Tso Nam Sum sind also die drei grundlegenden Pfade oder die drei Hauptpfade. In der buddhistischen Philosophie ist ein Pfad eine bestimmte Stufe der Erkenntnis. Zum Beispiel ab dem Moment, in dem wir echte Abscheu empfinden gegenüber dem Leiden in unserem Leben, haben wir die erste der fünf Stufen der Erkenntnis erreicht. Und das ist ein Pfad. Also mit anderen Worten, ein Pfad ist ein geistiger Zustand, ein Gedanke, eine Einstellung oder eine Haltung. Und wir erreichen einen Pfad nur in unserem Geist. Tsongkhapas Text ist etwa 4 Seiten lang und er hat ihn als Anleitung für einen seiner Schüler geschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch, wisst ihr noch, wie dieser Schüler heißt? Weiß das noch jemand? Ja, genau. Tsako Wompo. Aus irgendeinem Grund kann ich mir diesen Namen gut merken. Du auch, Elke. Tsako Wompo. Er sollte in Ost-Tibet Klöster bauen und er hat 100 Klöster gebaut, bevor er zurückgekommen ist zu seinem Lehrer. Der Name Tsako Wompo bedeutet der Priester oder Ordensbruder aus Tsako. Der Kommentar zum Lam Tso Nam Sum, den wir studieren, ist von Pabongka Rinpoche. Ein Lehrer, den viele von euch kennen aus den Lam Rim Teachings der letzten Jahre. Sein berühmtes Buch heißt in der deutschen Übersetzung Befreiung in unseren Händen und es wurde niedergeschrieben von Triang Rinpoche, einem Lehrer des Dalai Lama und Lehrer von Ken Rinpoche Geshe Lobsang Tarichin, der unser Wurzellama ist und der von 1921 bis 2004 gelebt hat. Pabongka Rinpoche hat von 1878 bis 1941 gelebt und war einer der wirklich großen und populären Lehrer unserer Linie. Auch er war ein Lehrer von Ken Rinpoche und dem Dalai Lama. Und dazu gibt es eine schöne Einleitung von Ken Rinpoche im Reading. Der Name des Kommentars von Pabongka Rinpoche zu Tsongkhapas Lam Tso Nam Sum ist die grundlegenden Lehren des Buddhismus, so wie auch unser erster Kurs heißt. Und übrigens lautet Pabongka Rinpoches voller Name, das ist aber keine Hausaufgabenfrage, aber wenn es euch interessiert, schreibt ruhig mit, Kyabje Pabongkapa Chetsun Jampa Tenzin Trinle Gerzo Pel Sangpo. Und das heißt, Lord Beschützer, der aus Pabongka, der ehrenwerte und glorreiche Meister, dessen Name der Liebende ist, Bewahrer der Lehren des Buddha, Ozean der mächtigen Handlungen des Buddha. Ein weiterer Name ist Dechen Yingpo, was die Essenz der großen Glückseligkeit bedeutet und sich auf seine Meisterschaft in den geheimen Lehren bezieht. Ich drehe mal meinen Computer um und zeige euch mal ein paar Bilder dazu. So. Es ist nur einmal, dass ich euch Bilder zeige. Können alle das einigermaßen ein bisschen sehen? So? Genau, so jetzt muss ich mal gucken. Das sind nochmal die 5. Geht das so? Höher oder?
Jetzt ist perfekt.
Kannst du denn noch was sehen, Brigitte? Nee, ne? Ich mache mal so und dann drehe ich und dann blättere ich. Genau. Das ist hier, genau, die Tiefe des Wissens ohne analytische Meditation, wollte ich euch auch mal gezeigt haben. Das ist Chizongkapa. Und das ist der Buddha Avalokiteshvara, der Buddha des Mitgefühls, unendlichen Mitgefühls. Das ist Pabongka Rinpoche. So. Und das ist Trichang Rinpoche. Das ist seine Heiligkeit, der Dalai Lama. Er gilt als die Erscheinungsform des Buddha Avalokiteshvara. Das ist unser Wurzellama, Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Tarchin. Das habe ich jetzt nicht in die Kamera gehalten, glaube ich. Wer jetzt? So. Das ist Geshe-la. Und falls ihr seinen Sanskrit-Namen noch nicht kennt, der ist Arya Sumati Dharmadara. Und das war im März in seinem Garten im Regenbogenhaus. Mhm. Und wie es sich gehört, hat sich da ein wunderschöner Regenbogen gezeigt. Und diesen wunderbaren Lehrer kennt ihr auch alle. Das war Venerable Phil in Diamond Mountain vor 10 Jahren, als er mir die Refuge Vows erklärt hat, die Zufluchtsgelübde. Wer hatte das? Genau, ihr habt ne, auch Zufluchtsgelübde. Und, ja, genau. So, das war's. Ha. Perfekt. Vielleicht holt ihr euch was zu trinken oder so haben wir. Eine Pause, genau. Ach so, hier auch. Gut, dann kommen wir jetzt zu den 3 grundlegenden Pfaden. Das sind die 3 Ideen, die wir verwirklichen müssen, um die Erleuchtung zu erlangen. Spirituelle Erkenntnisstufen, die wir im Laufe unseres Lebens erreichen müssen, um das Leiden zu beenden und zum Buddha zu werden. Was ist Leiden? Was bedeutet das? Und Geshe-la definiert das so. Nimm all die guten Dinge, die sich in deinem ganzen Leben ereignet haben. All den Segen. Dann kannst du vielleicht sagen, ist gar nicht so schlecht. Man kann sagen, mein Leben ist gar nicht so übel. Ich habe genug Geld, ich bin gesund, noch nicht zu alt. Man ist vielleicht in einer guten Position in einem großen Unternehmen und dort erfolgreich. Man hat einen klaren Geist, eine gute Partnerschaft, vielleicht leben die Eltern noch und die Kinder sind gut geraten. Und das ist der Lebensinhalt. Und es ist erstaunlich, wenn ein intelligenter, sensibler und spiritueller Mensch nicht versteht, dass das unausweichliche Schicksal all dieser guten Dinge ist, dass sie vergehen, dass wir alt werden und all das Geld und unser Eigentum werden wir verlieren. Alles, wofür wir so hart gearbeitet haben, werden wir verlieren. Über kurz oder lang geht das verloren. Wahrscheinlich wird erst die Mutter sterben und dann werden wir unsere Arbeit verlieren, weil wir vielleicht in Rente gehen, unsere Gesundheit und die Klarheit unseres Geistes. Wir werden unausweichlich alt. Die einen früher, die anderen später, aber unausweichlich jeder von uns. Und deshalb geht keiner gerne ins Altenheim, weil wir dort unserer Zukunft begegnen. Also wir gehen natürlich ins Altenheim, gerne, aber nur, weil wir verstehen, woher die Dinge wirklich kommen, ja, und danach handeln. Und nicht nur werden andere uns bald vergessen, nach ein oder zwei Generationen wird keiner uns mehr auf irgendwelchen Fotos erkennen, sondern wenn wir in einem anderen Reich sind, dann werden wir diesen Namen, unser Gesicht, unsere Identität, alles, was jetzt für uns so wichtig ist, nicht mehr erinnern. Denn so funktioniert Karma. Alle Dinge, die eine Ursache haben, erschöpfen sich, sterben, laufen ab. Alle guten Dinge verschwinden wieder, weil das Karma sich erschöpft hat. Wir können nichts, aber auch gar nichts behalten. Weder unser Leben, noch unser Aussehen, noch Geld oder Job oder Familie. Während wir hier jetzt sitzen, läuft unser Karma ab. Und sobald wir das wirklich verstanden und verinnerlicht haben, sind wir auf dem ersten Pfad. Wir haben das bereits oft gehört. Viele von uns haben schon Leiden in diesem Leben erfahren. Und dieses Leid hat uns auf den Weg gebracht. Wir alle hier haben ein Level an Entsagung erreicht. Jemand aus unserem Umfeld ist krank geworden, gestorben oder hatte ein schweres Schicksal. Wir haben das erlebt und fast unbewusst machen wir uns dann auf die Suche nach einem Warum, nach Sinn und Antworten. Wir müssen versuchen, die Entsagung und das Bewusstsein für das Leiden zu kultivieren und zu stärken, bis zu dem Punkt, an dem wir uns nichts mehr vormachen. Wir müssen versuchen, uns neue Ziele zu setzen, große Ziele, sowas wie die Erleuchtung zu erlangen. Und durch die Praxis ändert sich unser Körper. Wir erzeugen kein Karma mehr. Das, was unser Körper, Geist, Gesicht und Identität erschafft, ist dann kein Karma mehr, sondern etwas anderes. Es erschöpft sich nicht mehr. Und nicht nur der Körper verändert sich, sondern das ganze Leben. Und wir können zu Wesen werden, die den gesamten Alterungsprozess nicht mehr durchlaufen müssen. Aber im ersten Schritt müssen wir erkennen, dass die weltlichen Dinge nicht funktionieren und letztlich zu nichts führen. Das Beste, was wir in dieser Realität erreichen können, ist, reich zu sterben. Das ist alles. Und natürlich heißt das nicht, dass wir keinen Job haben sollten. Wir sollten unseren Lebensunterhalt anständig verdienen. Das ist Teil des Buddhismus. Und natürlich heißt das auch nicht, dass wir kein Geld haben sollten. Ja, wenn wir viel Geld haben, können wir damit viel helfen. Es geht darum zu erkennen, dass das nicht der Lebensinhalt sein kann. Wir sollten unsere Ressourcen wie Gesundheit, Geld und Intelligenz in etwas investieren, das sich auch nachhaltig lohnt, nämlich Erleuchtung. Und das ist möglich. Wir müssen dazu nicht Jesus oder Milarepa sein, um die Erleuchtung zu erreichen. Das Schöne am tibetischen Buddhismus, am Lam Rim, ist, dass er eine Anleitung ist. Und wenn wir dieser Anleitung folgen, erreichen wir die Erleuchtung, jeder von uns. Umgekehrt, wenn wir das nicht tun, dann können wir nur noch auf einen schönen Nachruf hoffen. Der erste der drei Pfade bedeutet also, diese Wahrheit anzuerkennen. Der erste Pfad ist Nianzhong, Entsagung. Ich finde das Wort Abkehr auch gut. das sich abwenden von den Dingen, die uns in dieser Welt so wichtig erscheinen. Und Jens Grütefend hat das mal übersetzt mit Freiheitsdrang. Das finde ich auch eine gute Erklärung. Aber klassischerweise heißt es Entsagung. Der erste Pfad, Nianzhong, Entsagung. Entsagung hat für uns oft so was Bitteres, Freudloses, und das soll es nicht sein. Wir können voll im Leben stehen, erfolgreich sein, eine schöne Familie, Partnerschaft und alles andere haben und dennoch Nianzhong haben. Ich muss die Lösung für die Probleme in diesem Leben finden, noch bevor ich sterbe. Und das ist möglich. Nianzhong bedeutet, Tag und Nacht daran zu denken, dass wir aus dem Rad des Leidens aussteigen wollen, wie es in dem schönen Vers von Tsongkhapa heißt. Ist es gut, Geld zu haben? Ja. Bodhisattvas möchten viel Geld haben, weil sie dadurch vielen Menschen helfen können. Und dafür benutzen sie jeden Cent. Sollten wir das Geld sparen, für uns selber benutzen und horten? Eher nicht. Denn wir werden sterben und das Geld bringt uns keinen Nutzen. Also lieber mit dem vielen Geld, das wir hoffentlich haben, klug wirtschaften und es zum Wohle aller Wesen einsetzen. Der Dalai Lama war der reichste Mensch in Tibet. Sein Palast hatte 400 Zimmer. Und er hat gesagt, ich besitze nur zwei Dinge, meine Glocke und mein Dorje. Alles andere gehört anderen Menschen. Und Cat ist auch so ein Beispiel in Sedona, eine der Nonnen. Bei ihr habe ich einige Monate gewohnt und ihr Haus mit allem, was dazugehört, ist immer offen für alle. Sie wird unruhig, wenn nicht alle Gästebetten belegt sind. Der Inhalt des Kühlschranks ist für alle da oder ihr Auto. Das war wirklich sehr beeindruckend. Uta weiß das, die war auch da. Ein anderes Beispiel ist übrigens Warren Buffett. Der, habe ich gelesen, 99% seines Einkommens spendet und so viel hat, dass er von 1% leben kann und sicherlich sehr gut leben kann. Auch ein Modell. Der zweite Pfad ist Semkhye auf Tibetisch und Bodhicitta auf Sanskrit. Es ist der Wunsch, selber die Erleuchtung zu erlangen, um allen anderen Wesen zu helfen. Es ist natürlich viel leichter, jemandem zu helfen, wenn wir den Geist anderer lesen können und ihre Zukunft für die nächsten Zillionen Jahre sehen können. Das ist sehr effizient und das ist das, was die Buddhas tun. Das ist viel leichter, anderen zu helfen, wenn man die Fähigkeit hat, in Billionen Körpern auf unzähligen Planeten gleichzeitig zu erscheinen. Die Idee ist also, zunächst selbst die Erleuchtung zu erlangen und dann allen anderen zu helfen. Und unser Job, wenn wir das Bodhisattva-Gelübde genommen haben, ist, unser Bestes zu tun, um so schnell wie möglich diese Ekstase und das Paradies eines Buddhas zu erlangen, damit wir anderen helfen können. Das ist das Versprechen. Es gibt ein Dharma-Gerücht, das sagt, Bodhisattvas müssten nichts weiter tun, als durch die Welt zu wandern, auf ihre Erleuchtung warten. Und das ist es. Und das ist falsch. Das ist eines der Dharma-Gerüchte. Und es gibt sogar ein Gelübde, das sagt, das sollen wir nicht glauben. Unser Job ist wirklich, alles zu tun, um so schnell wie möglich selber ein Buddha zu werden. Als Buddha können wir gleichzeitig vielen anderen helfen. Die Hälfte der Menschen auf dem Kudamm oder am Bahnhof in Hamburg, Wien oder Nürnberg sind vielleicht erleuchtete Wesen, die uns etwas zeigen oder beibringen wollen. Vielleicht ist es ein Wesen, das sich in vielen Körpern zeigt. Wir müssen versuchen, diese Fähigkeit so schnell wie möglich zu erreichen. Wir helfen allen Wesen und sind gleichzeitig in einem permanenten Zustand von Glückseligkeit. Manchmal wird diese Übersetzung für Changchukesem, das ist Buddha-Geist, falsch interpretiert, nämlich als Geist eines Buddha. Doch es ist der Wunsch, den Buddha-Geist zu erlangen. Also lange, lange Zeit, bevor wir das eigentliche Ziel erreichen. Es sei denn, wir praktizieren Tantra. Es ist der Gedanke, unsere Intention. Ich möchte die Buddhaschaft erlangen, um alles Leiden zu beenden und anderen wirklich helfen zu können. Der dritte Pfad ist Yang Dakpei Tawa. Das ist die korrekte Weltsicht. Die Art, wie wir über die Welt denken. Wie wir über unsere Partner, Nachbarn, Kollegen und Freunde denken und über jede Situation, die uns widerfährt, über alle Umstände in unserem Leben. Es ist der Unterschied zwischen wie und warum etwas passiert. Nehmen wir einen Flugzeugabsturz. Das ist das Wie. Das kann ein gebrochener Flügel sein, ein kaputter Motor, der Propeller fällt aus. Das alles ist das Wie. Aber mit korrekter Weltsicht denken wir über das Warum nach. Warum ist der Flügel gebrochen? Warum ist diese Person im Flugzeug und der Kollege hat verschlafen und war zu spät, um den Flieger noch zu kriegen? Warum überlebt die Person in Reihe 13a und die Person in 13b stirbt? Mit korrekter Weltsicht genügt uns die Frage nach dem Wie nicht, sondern wir gehen tiefer und stellen immer wieder die Frage, warum? Es ist die korrekte Weltsicht über die Leerheit. Nur die korrekte Weltsicht über die Leerheit erklärt alle Umstände und Ereignisse und deshalb müssen wir die Leerheit studieren. Geshe-la sagt, man kann kein Buddhist sein, wenn man nicht die korrekte Weltsicht und die Leerheit studiert. Warum passieren Dinge? Warum sind wir hier? Wie sind wir hierher gekommen? Können wir zu einem Buddha werden oder nicht? Gibt es zukünftige Leben? Gibt es Gründe und Ursachen für das, was passiert? Und wenn ja, können wir diese Gründe und Ursachen verändern? Das ist Yang Dakpei Tawa. Die drei grundlegenden Pfade sind also Nianjung, Entsagung, Semkye, Bodhicitta und Yang Dakpei Tawa, die korrekte Weltsicht. Eines unserer Gelübde als Bodhisattvas ist, dass wir alles tun müssen, um so schnell wie möglich selber ein Buddha zu werden. Und Jetsun Kapa hat mit seinem Lam Tzu Nam Sum eine Anleitung für seinen Schüler Tsakko Wompo geschrieben, wie wir die Erleuchtung erlangen können. Nämlich durch die Realisierung der drei Hauptpfade, die jeweils Erkenntniszustände unseres Geistes sind. Wir müssen uns die Frage stellen, wenn wir Gemälde von Lord Buddha sehen oder von Manjushri, Tara, Avalokiteshvara, sind wir uns bewusst, dass das echte Personen sind, die gelebt haben und noch leben? Oder sind das nur schöne Fantasiegemälde für uns? Das ist übrigens eines unserer Zufluchtsgelübde. Genau. Jede Abbildung von Lord Buddha, unabhängig von der künstlerischen Umsetzung, als echte Person wahrzunehmen. Die drei Pfade verwandeln uns in erleuchtete Wesen. Jeden von uns, alle in diesem Raum und in diesem Land und in Nachbarländern. Sie verändern uns. Sie machen aus uns ein erleuchtetes Wesen wie Manjushri oder Tara oder Buddha Shakyamuni. Schauen wir uns also an, wie das geht. Wir sprechen hier von den zwei Körpern eines Buddha. Wir können sie noch weiter unterscheiden, nämlich in drei oder vier Körper, aber zunächst differenzieren wir zwischen dem physischen Körper und dem geistigen Körper eines erleuchteten Wesens. Das sind die zwei Körper eines Buddha. Oder richtiger wäre vielleicht zu sagen, die zwei Teile des Körpers eines Buddha. Der eine Teil ist der Rupakaya oder Sukhu auf Tibetisch. Das ist der physische Körper des Buddha. Wie werden wir aussehen als erleuchtete Wesen? Was ist der Unterschied zu unserem jetzigen Körper? Unser jetziger Körper wurde geboren, um zu sterben. Ein Sack voll Haut und Knochen und Fleisch und Blut. Sieht eigentlich ganz solide aus, bis wir an Krebs erkranken oder einfach alt werden. Dann schauen wir auf unseren Körper aus einer anderen Perspektive. Das ist wie eine Zeitbombe. Wenn es das eine nicht umbringt, dann sicherlich das andere. Die Samen für Tod sind Teil unseres physischen Körpers. Wenn wir nicht an einem Unfall sterben, wird eines unserer Organe versagen. In der tibetischen Medizin heißt es, dass die Organe gegeneinander arbeiten. Das Herz hat eine Funktion, die gegen die Lunge arbeitet. Die Lungenfunktion arbeitet gegen den Magen. Und wenn das System außer Balance gerät, dann sterben wir. Wenn das Herz zu stark wird, wenn sich die Lungen mit Wasser füllen, wenn der Magen außer Kontrolle gerät, dann bringt uns das um. Der Körper eines erleuchteten Wesens ist anders. Unser menschlicher Körper trägt einen sehr subtilen Kern in sich, der aus Winden, Chakras und Tropfen besteht. Das gehört zum tantrischen System. Dieser Körper ist für uns normalerweise nicht sichtbar. Dazu muss man erst bestimmte Fähigkeiten erlangen. Im Laufe der tantrischen Praxis verändert sich der Körper und wandelt sich in den Körper einer tantrischen Gottheit. Können wir das sehen, von außen beobachten? Bei jemand anderen? Nein. Wie wir jemand anderen wahrnehmen, hängt einzig und allein von unseren eigenen Samen ab. Wir wissen nicht, wie sich seine Heiligkeit zieht oder Geshe Michael. Wir sehen nur das, was unser Karma uns erlaubt zu sehen. Wenn wir über jemanden sagen, diese Person hat sich aber verändert, richtige Fortschritte gemacht in ihrer Entwicklung. Wer hat sich eigentlich verändert? Wir selber. Unser Karma hat sich verändert, bessere Samen sind gereift. Der Zweck unserer Praxis ist nicht, dass wir perfekte Visualisierungen erschaffen, sondern an einem Punkt unserer spirituellen Karriere durch unser gutes Karma, dadurch, dass wir unsere Gelübde einhalten, dadurch, dass wir freundlich zu anderen sind, durch unser Mitgefühl, wird unser Körper beginnen, sich zu verändern. Eine Transformation findet statt und das ist ein langsamer und allmählicher Prozess. Aber es ist spürbar. Man fühlt sich jünger, stärker und der Lichtkörper bildet sich. Das ist der Körper eines Engels, eines tantrischen Wesens. Das ist, wie wir uns fühlen. Unser Körper wird sich verändert und durch eine korrekte tantrische Praxis können wir das innerhalb einer Lebenszeit verwirklichen. Das ist ein Sukhu, der physische Körper eines Buddha. Und sobald man diesen Körper verwirklicht hat, ist man in der Lage, unendlich viele Körper gleichzeitig in andere Welten und an unzählige Orte auszusenden. Jede Person, die du jemals in Nürnberg, Hamburg, Berlin, Wien, Frankfurt oder sonst wo getroffen hast, könnte die Erscheinung eines einzigen Buddhas sein. Die Familie, in der du aufgewachsen bist, deine Schulkameraden, die Freunde und Feinde dieser Zeit, Partner und Nachbarn, alle könnten dieselbe Person sein. Buddhas haben diese Fähigkeit und sie sind sehr geduldig. Der physische Körper, den wir alle erreichen werden, der Rupakaya, eines erleuchteten Wesens, hat eigentlich zwei Teile. Der Lichtkörper und den Aussendungskörper. Der zweite Körper des Buddha ist der Dharmakaya, auf Tibetisch Tsukhu. Dieser Körper hat ebenso zwei Teile. Zum einen die Allwissenheit. Buddhas können gleichzeitig alles, was im gesamten Universum existiert, existiert hat und existieren wird, sehen. Und deshalb möchten Bodhisattvas die Erleuchtung erlangen. Aus riesigem Mitgefühl heraus, weil man dann die Probleme eines jeden Wesens für die nächsten 50.000 Jahre voraussieht und ihnen auf die richtige Weise helfen kann. Und der zweite Teil, den man normalerweise zum Dharmakaya zählt, ist die Leerheit. Die Leerheit vom Körper und vom Geist des Buddha. Zusammenfassend können wir sagen, der Buddha hat zwei Körper, zum einen den Rupakaya, den physischen Körper, und zum anderen den Dharmakaya, den geistigen Körper, zu dem wir die Leerheit von Körper und Geist zählen. Lass uns kurz über die Leerheit des Körpers eines Buddha sprechen. Was seht ihr hier? Einen, genau, menschlichen Arm mit Hand. Ihr seid auf dem gleichen karmischen Level wie ich, so dass ihr eine menschliche Hand, einen Unterarm seht, wenn ich diesen beigen Zylinder hochhalte. Wenn unser Karma schlechter wäre, würden wir eine Pfote sehen, ja, oder eine Klaue, je nachdem. Und hätten wir viel besseres Karma, würden wir den Arm einer Gottheit sehen, aus goldenem Licht, die weder verletzt werden kann, noch alt und faltig wird und keine Haare oder Altersflecken hat. Das ist die Leerheit des Rupakaya. Wäre unser Karma besser, säße hier Lord Manjushri. Und wäre es schlechter, würde ich vielleicht eine Karnevalsrede halten. Unser Karma ist also schon relativ gut, weil wir hier über Dharma sprechen. Wir haben also die beiden Körper des Buddha. In welchem Zusammenhang stehen die nun mit den drei grundlegenden Pfaden? Hat jemand eine Idee? Wir haben also Entsagung, Bodhicitta und korrekte Weltsicht und auf der anderen Seite die zwei Körper eines erleuchteten Wesens. Welcher Pfad führt zu welchem Ergebnis? Und denkt an Pfad als spirituelles Level. Entsagung, Bodhicitta, korrekte Weltsicht. Physischer Körper und geistiger Körper des Buddha.
Die ersten zwei zum Rupakaya und der dritte zum Dharmakaya.
Ja, genau, genau. Der Rupakaya, der physische Körper des Buddha, entsteht, wenn wir richtig gut werden auf dem ersten und dem zweiten Pfad, Entsagung und Bodhicitta und die korrekte Weltsicht führt zum Dharmakaya. Wir brauchen die Entsagung. Wir müssen verstehen, dass das meiste, wofür wir bisher in diesem Leben gearbeitet haben, wofür wir morgens aufgestanden sind, etwas ist, das wir auf jeden Fall verlieren werden. Deshalb ist es bedeutungslos. Und wir brauchen ebenso Bodhicitta. Bodhicitta ist die höchste Form von Mitgefühl. Mir ist klar, dass dieses menschliche Leben durchdrungen ist von Leid. Und nicht nur ich leide, sondern alle anderen Wesen, denen ich heute in der Bahn und auf der Straße und im Job begegne, alle sind vom gleichen Leiden betroffen. Wir reagieren oft irritiert, wenn uns jemand im Bus oder in der Bahn anrempelt oder drängelt, ich zumindest. Aber wenn wir in all die Gesichter schauen mit dem Wissen, dass ihre einzige sichere Zukunft ist, in Kürze zu sterben, ein paar Jahre rauf, ein paar Jahre runter. Ja. Wenn wir mit diesem Mitgefühl unseren Mitmenschen begegnen, wenn wir sie so anschauen, dann reagieren wir nicht mehr so. Alle sind in der gleichen Lage, alle werden wir sterben. Ihr kennt vielleicht, oder ihr kennt sicher, Die meisten von euch kennen die Geschichte vom Flugzeugabsturz, die Gischela öfter erzählt. Er saß im Flieger und plötzlich kam die Durchsage, dass das Flugzeug nicht landen kann wegen eines technischen Defekts. Ich glaube, das Fahrgestell ließ sich nicht ausfahren. Das war das Problem. Die Passagiere mussten ihren ganzen Schmuck abnehmen und die Schuhe ausziehen, um schneller rennen zu können nach der Notlandung. Und für anderthalb Stunden kreiste das Flugzeug über der Landebahn, damit die Tanks leer wurden. Anderthalb Stunden Zeit für eine richtig gute Todesmeditation. Und er sagt, es war eine ganz schöne, liebevolle und innige Zeit, die die Passagiere miteinander verbracht haben. Alle fingen an, sich verbunden zu fühlen. Sie haben einander geholfen, sich umarmt, zusammen geweint und echte Liebe füreinander war spürbar. Und so ist es immer. Unser Leben ist so. Ein Flugzeug, das abstürzt. Also, was macht es schon aus, ob uns jemand irritiert oder stößt oder rempelt? Wichtig ist, dass wir alles tun, um dieses Leiden zu stoppen. Das Leiden fühlen und dann den Entschluss fassen, zu handeln. Ich möchte die Erleuchtung erlangen zum Wohle aller und dafür bin ich bereit, hart zu arbeiten. Mit Entsagung und Bodhicitta kreieren wir den Rupakaya, wie Marianne auch gesagt hat, den physischen Körper eines Buddha, Sukhu, auf Tibetisch. Und wenn wir Tantra studieren, und das sollten wir folgerichtig nach den 18 Kursen tun, können wir diesen Prozess besser verstehen. Etwas sehr Schönes passiert, denn die inneren Winde und der Geist sind miteinander verbunden. Je mehr gute Gedanken wir haben, desto mehr wird sich unser Körper verändern, unser Energiekörper. Durch echtes Mitgefühl und wahre Entsagung werden die Winde beeinflusst, die durch unsere Energiebahnen strömen. Und diese Winde erschaffen so den Lichtkörper eines erleuchteten Wesens. Und darum geht es in Tantra. Jedes Mal, wenn wir einen Sieg erringen über einen normalen, konventionellen Gedanken und stattdessen liebevoll über einen unserer Brüder oder Schwestern von Mitleidenden denken, verändert sich unser Körper. Und es sind solche Aussagen, die so simpel klingen, dass sie uns oft einfach durchrutschen, dass wir sie gar nicht richtig hören, die aber so tief und profund und so wichtig sind für unsere Entwicklung, dass die Lehrer sie wieder und wieder und wieder wiederholen, zum Glück. Etwas verändert sich in unseren Energiebahnen. Und wenn wir das über einen langen Zeitraum hinweg praktizieren, werden wir schließlich zu einem erleuchteten Wesen. Wenn man gesundheitliche Probleme lösen möchte, ist das der Weg. Unser Körper wird lichter und stärker. Und wenn wir wirklich gut in unserer Praxis sind, wandeln wir uns in einen tantrischen Engel. Das ist unser Ziel. Chukku, der Dharmakaya oder Weisheitskörper des Buddha, wird durch den dritten Pfad erschaffen, die korrekte Weltsicht, Yang Dakpai Tawa. Das Warum versus dem Wie. Warum ist das Flugzeug abgestürzt? Der wahre Grund ist nicht, dass ein Sicherheitsbolzen von Maschine 3 abgefallen ist. Das ist das Wie. Das Warum ist ein anderes. Was ist der wahre Grund dafür, dass etwas passiert? Und das müssen wir studieren und verstehen und unsere Sichtweise trainieren. Dann wird sich schließlich unser Gehirn in den Geist eines erleuchteten Wesens wandeln. Je länger wir die korrekte Weltsicht studieren, desto öfter werden wir Dinge auf tieferer Ebene verstehen und beginnen, Dinge zu sehen, die uns bisher verborgen waren. Aber dazu müssen wir ernsthaft studieren und ernsthaft meditieren. Wir alle haben den Stift schon sehr oft gehört. Aber ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, zu denken und zu handeln, als hätte unser Gegenüber eine eigene Natur? Also ich zumindest, mir passiert das relativ häufig. Sobald in uns das Aber hochkommt oder die gerechte Empörung oder der Wunsch, die anderen zu korrigieren, erliegen wir unserer falschen Weltsicht. Und deshalb müssen wir ernsthaft studieren und ernsthaft meditieren. Das also ist die Beziehung zwischen den drei grundlegenden Pfaden und den zwei Körpern eines Buddha. Gibt es auch eine Beziehung zwischen den grundlegenden Pfaden und Tantra? Die Antwort kennen wahrscheinlich auch alle. Ja. Genau. Aber was bedeutet das, wenn wir sagen, die drei Pfade sind die Grundlage, um Tantra zu praktizieren? Wenn wir richtig gut werden in dieser Praxis, dann brauchen wir keine tantrische Einweihung. Dann sehen wir Vajrayogini hier neben uns sitzen, auch ohne tantrische Einweihung. Diese Praxis, der Lamrim, erschafft unser tantrisches Paradies. Und umgekehrt ist es völlig unmöglich, Fortschritte auf dem tantrischen Pfad zu machen, wenn wir nicht die drei grundlegenden Pfade praktizieren. Da können wir noch so viele Einweihungen von noch so berühmten Lehrern haben. Nichts wird passieren. Die tiefen Einsichten kommen aus dieser Praxis. Und dann werden auch die Initiationen ihre Wirkung entfalten. Wir müssen die drei Pfade in unserem Herzen verwirklichen und wir brauchen die tantrischen Gelübde, damit wir Tantra wirkungsvoll praktizieren können. Und es gibt nur außerordentlich wenig Initiationen, wo die Gelübde und die Moral gelehrt werden. Wir können uns auch da mehr als glücklich schätzen, denn in unserer Linie wird darauf großer Wert gelegt. Die Antwort ist also für die Hausaufgaben: Wenn wir diese drei Geisteshaltungen richtig praktizieren, werden wir fast automatisch in ein tantrisches Reich eintreten. Ohne diese Praxis wird durch Initiationen entweder nichts passieren oder es werden sogar Psychosen getriggert.
Warum, damit Frank, Psychosen?
Weil die Praxis, wenn die nicht das Fundament hat von diesen drei grundsätzlichen Pfaden, das mit Entsagung einhergeht und Bodhicitta und auch diesem Wissen um die Leerheit, wenn du dieses Wissen nicht hast, ist nicht so einfach, das zu sagen, weil ich darf eigentlich nicht detaillierter darüber sprechen. Aber wenn man diese Einsichten nicht hat, wenn man diese Basis nicht hat, dann kann es gut sein, dass man sich in einem Höhenflug verabschiedet von allem, was eine gesunde Basis und eine gesunde Erdung hat. Macht das ein bisschen Sinn?
Ja.
Gut. Okay. Eine der wichtigsten Themen im ersten Kurs waren auch die Qualitäten eines echten Lehrers. Wir müssen unseren eigenen Lehrer finden. Um Tantra zu praktizieren, brauchen wir einen Lehrer, zu dem wir eine enge Verbindung haben. Jemanden, der uns an diesen Ort bringen kann. Und es muss ein menschliches Wesen sein. Ich hatte eine interessante Begegnung mit einer Dharma-Studentin, die eine ganz besondere Beziehung zu einem Tier hatte. Und sie war sich ganz sicher, dass dieses Tier auch ihr Lehrer war. Aber für Tantra brauchen wir einen menschlichen Lehrer. Deswegen sage ich das nochmal so explizit. Auch Bücher sind nicht genug. Wir brauchen einen Lehrer, der möglichst die 10 Qualitäten besitzt, über die wir gleich reden müssen. Und wir müssen eine enge Verbindung zu ihm aufbauen. Wir müssen in der Lage sein, einen authentischen Lehrer zu erkennen. Wenn wir jemanden vertrauen, der kein authentischer Lehrer ist, dann kann uns das großes Leid bringen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wem wir vertrauen und wem wir sozusagen das Vertrauen schenken, dass er unseren Geist lenkt. Die erste Qualität ist Dulva. Dulva heißt Kontrolle und bezieht sich auf das erste der drei außerordentlichen Trainings. Moral oder ethische Lebensführung. Achten die Lehrer darauf, keine Lebewesen zu töten. Achten sie darauf, nichts zu stehlen, nichts ungefragt zu nehmen. Vermeiden sie sexuelles Fehlverhalten. Vermeiden sie Lügen oder andere Arten von schlechter Rede. Brauchen sie großen materiellen Wohlstand, viel Geld oder ähnliches? Oder haben sie Einfachheit gelernt und sind zufrieden mit dem, was sie haben und halten sich an ihren Moralkodex? Halten sie ihre Bodhisattva-Gelübde ein? Widmen sie ihr ganzes Leben dafür, anderen zu helfen? Halten sie ihre tantrischen Gelübde ein? Also verwenden sie spezielle Methoden, um die Erleuchtung schnellstmöglich zu erreichen, zum Wohle aller Wesen. Halten sie alle ihre Gelübde ein, begonnen von den Pradimoksha-Gelübden. Das sind die Freiheitsgelübde. Gelübde, die uns die Freiheit bringen, wie die Laiengelübde oder Ordinierungsgelübde, bis zu den tantrischen Gelübden. Wir müssen diese Lehrer, diese potenziellen Lehrer genau überprüfen. Die zweite Qualität ist Shiva. Shiva heißt Frieden oder friedvoll. Sie haben ihren Frieden gefunden. Und Frieden ist hier ein Codewort für eine wirklich sehr gute Meditationspraxis. Sind Sie in der Lage, einen Zustand tiefer Meditation zu erreichen? Wissen Sie, wie man meditiert? Und können Sie Meditation auch lehren? Wir müssen unseren Lehrer richtig gut auschecken. Hier geht es um unser Leben. Ein Friseur kann uns einen schlechten Haarschnitt verpassen und ein Arzt kann das falsche Blutgefäß durchtrennen und uns töten. Aber ein schlechter Lehrer kann unser Glück für viele tausend Jahre in unserem künftigen Leben zerstören. Die dritte Qualität ist Nye Shiva. Haben Sie das dritte der drei außerordentlichen Trainings gemeistert? Die Weisheit. Verstehen Sie Karma und Leerheit? Oder denken Sie, das Flugzeug sei abgestürzt wegen dem fehlenden Sicherheitsbolzen? Die vierte Qualität ist Yunden Hlakpa. Das heißt, Sie müssen bessere spirituelle Qualitäten aufweisen als Ihre Schüler. Unser Lehrer sollte jemand sein, der eindeutig mehr Erfahrung hat, viel mehr Wissen und sehr viel mehr spirituelle Intelligenz als wir selber. Sie sollten sehr, sehr, sehr viel kompetenter sein als wir. Ihr müsst in den Hausaufgaben die Qualitäten nicht auf Tibetisch nennen, aber ich möchte sie dazu sagen, aus Respekt vor den Lehrern unserer Linie. Nummer 5 ist Tsun Che. Das bedeutet Anstrengung. Ist das Tempo okay? Ja? Okay, prima. Und im Buddhismus geht es um die freudvolle Anstrengung, gute Dinge zu tun. Freude darüber, Gutes zu tun. Zum Beispiel solltet ihr einen Lehrer oder eine Lehrerin finden, der oder die nichts lieber tut, als euch zu unterrichten. Der oder die mit großer Freude lehrt und der es wirklich liebt, euch auf diese Weise zu helfen, voller tiefer Freude. Und Gischela fügt hinzu, dass sie das umsonst tun sollten. Er sagt, er hatte in Saramay niemals einen Lehrer, der dafür bezahlt worden wäre. Im Gegenteil, in den großen Gelugpa-Klöstern musst du, wenn du einen Studenten aufnimmst, persönlich für die Unterbringung und das Essen aufkommen. Das ist das Besondere an unserer Übertragungslinie. Dharma sollte kostenlos sein und der Lehrer sollte glücklich sein, euch zu unterrichten. Nummer 6 ist Lungki. Die Person muss ein außerordentlich großes Wissen in den Schriften haben. Eine sehr große Werkzeugkiste, mit der er helfen kann. Er muss die heiligen Bücher sehr gut kennen, eine große Bandbreite an spirituellem Wissen haben. Der Lehrer muss für eine lange Zeit und intensiv studiert haben, um all das Wissen für euch parat zu haben. Die Qualität Nummer 7 ist Deni Raptok. Das ist die wichtigste Qualität von allen. Der Lehrer sollte tiefe Erkenntnis über die Leerheit gesammelt haben. Und wenn wir einen Lehrer finden können, der die Leerheit direkt gesehen hat, ist das 10.000-mal besser, als jemanden zu haben, der das nicht hat. Dafür gibt es keinen Ersatz. Das ist, als würde man schwimmen lernen wollen von jemandem, der selbst nicht schwimmen kann. Unser Ziel muss es sein, in diesem Leben die Leerheit direkt zu sehen. Alles geht um den Moment, um diese 20 Minuten, die uns für immer verändern. Wir sehen unsere eigene Erleuchtung, wir wissen, wie lange es noch dauern wird, wir sehen unsere zukünftigen Leben, wir begegnen einem Buddha direkt. All unsere Anstrengungen sollten wir auf dieses Ziel richten. Und dazu brauchen wir jemanden, der das Ziel erreicht hat und uns genau erklären kann, welche Schritte dorthin führen. Und diese Menschen sind extrem rar gesät. Wenn es gleichzeitig eine Handvoll gibt auf diesem Planeten, dann ist das eine glückliche Zeit. Es ist äußerst selten, jemanden zu finden, der die Leerheit direkt gesehen hat. Und wir können uns außerordentlich glücklich schätzen. Im Reading heißt es, wenn du niemanden finden kannst, der die Leerheit direkt gesehen hat, dann finde jemanden mit großem Wissen in den Schriften oder einem guten intellektuellen Wissen über die Leerheit. Aber das ist kein Vergleich. Das ist ein Größenverhältnis von 1 zu einer Million. Wenn jemand die Leerheit direkt gesehen hat, steht er oder sie kurz vor der Erleuchtung. Wir sollten immer versuchen, so einen Lehrer zu finden. Eine Person, die die Leerheit direkt gesehen hat, wird es nicht direkt sagen. Das ist Teil des Arya-Kodex und Teil der Erfahrung selbst. Also kann man sich in der Entscheidung nur darauf verlassen, wie gut diese Person den Prozess beschreibt und wie gut sie die Leerheit erklären kann. Und ob ihr Wissen exakt mit den Schriften übereinstimmt. Und schließlich können wir uns auch auf unser Gefühl verlassen, ob eine Person authentisch ist oder nicht. Bist du müde? Nummer 8. Maki Den. Ein guter Lehrer. Es sollte jemand sein, der sich gut ausdrücken kann und mit dem Studenten auf seinem Level kommunizieren kann. Der in der Lage ist, die Sprache seiner Zuhörer zu sprechen. Ein guter Lehrer kann die tiefsten und kompliziertesten Themen auf eine Weise darlegen, die wir alle gut verstehen können. Das ist eine große Qualität. Ein guter Lehrer hat über das Niveau seines Schülers nachgedacht und findet die richtigen Worte für sie oder ihn. Das ist etwas, was wir auch selber üben können, um gute Lehrer zu werden. Cewei ist Nummer 9 und bedeutet Abbild der Liebe. Diese Person unterrichtet den Dharma aus reiner Liebe zu uns. Sie sind nicht am Geld interessiert, nicht an Ruhm. Es interessiert sie nicht, ob du sie ausnützt oder nicht, ob du sie respektierst oder nicht. Sie kümmern sich nicht um diese Dinge. Sie möchten dir nur helfen, aus tiefer und reiner Liebe heraus. Das ist ihre einzige Motivation zu lehren. Sie haben kein anderes Ziel, als uns zur Erleuchtung zu bringen. Ein Zeichen dafür ist, dass sie außergewöhnlich geduldig sind mit ihren Schülern und sie nicht wegen allem Möglichen anhauen. Die Schüler werden sich naturgemäß gerade am Anfang schlecht benehmen und unangemessene Dinge sagen und unangemessene Dinge tun und wirre Gedanken zu allem Möglichen haben. Doch der Lehrer wird über all diese Dinge hinwegsehen und seine Schüler langsam zu angemessenem Verhalten führen. Gescheler sagt, es dauert oft lange, bis man die Schüler an einen guten Ort gebracht hat und es ist nicht immer angenehm. Aber ein guter Lehrer tut das aus reiner Liebe und mit unendlicher Geduld. Und schließlich die 10. Qualität ist Kyowa Pan. Sie lassen sich nicht entmutigen, sie werden nicht müde. Sie erklären es einmal, zweimal, dreimal und du verstehst es beim 10. Mal noch nicht. Und du stellst auch beim 20. Mal noch die gleiche dumme Frage und du machst deine Hausaufgaben nicht und tust nicht, was der Lehrer dir sagt. Aber sie geben dich nicht auf. Sie werden nicht müde. Sie sagen, okay, lass es uns nochmal wiederholen. Sie sind nicht genervt, wenn wir nur langsame Fortschritte machen. Sie geben uns niemals auf. Das sind die 10 Qualitäten eines guten Lehrers. Jeder braucht seinen eigenen Lehrer. Es sollte ein Lehrer sein, dem wir immer nahe sein können, was auch immer das für uns bedeutet. Die Leerheit direkt zu sehen, ist wie zu lernen, ein Konzertpianist zu werden. Das braucht etwa genauso viel Zeit und Anstrengung und es ist nicht möglich, das ohne einen qualifizierten Lehrer zu tun. Wenn man einen Lehrer mit diesen 10 Qualitäten gefunden hat, dann steigen die Chancen dafür, die Leerheit zu sehen, immens. Und es ist sehr schwer, so jemanden zu finden. Aber wenn wir das Glück hatten, einem solchen Lehrer zu begegnen, dann sollten wir ihn niemals aufgeben. Gisela sagt, das ist eine Frage des Überlebens. Und wenn du diesen Lehrer gefunden hast, dann verkaufst du dein Surfboard und ziehst um vom schönen Kalifornien nach New Jersey, dem Armpit der Nation. Wir müssen uns die Zeit nehmen und unseren persönlichen Lama finden. Und dann sollten wir alles dafür tun, damit wir bei ihm bleiben können. Jeder hat eine andere Perspektive aufs Leben, eine andere Persönlichkeit, andere Fähigkeiten. Und wir müssen den Lehrer finden, der wirklich zu uns passt. Das ist wie ein Handschuh. Deshalb gibt es die 4 Übertragungslinien in Tibet und tausende von Untertraditionen. Jede von ihnen hilft jemandem. Nimm dir die Zeit, finde deine Übertragungslinie, finde deinen Lehrer, überprüfe genau und dann, wenn du dich einmal entschieden hast, bleib dabei. Monique. Pabongka Rinpoche sagt, wenn es dir nicht gelingt, einen Lehrer mit allen 10 Qualitäten zu finden, dann finde jemanden, der vielleicht 8 oder 6 dieser Qualitäten hat. Und die ersten 3 Qualitäten sind die wichtigsten. Führen Sie ein ethisches Leben und das beinhaltet nach Gisela Moral, Mitgefühl und dass Sie auf dem Vajrayana-Pfad sind. Sind Sie erfahren und gute Meditierende? Und haben Sie ein wirklich tiefes Verständnis über die Leerheit? Das sind die wichtigsten Qualitäten eines Lehrers. Was sind eigentlich die Samen dafür, einen guten Lehrer zu finden und zu behalten? Was meint ihr? Selbst ein guter Lehrer zu sein. Genau, das ist ein guter Same.
Dankbarkeit.
Dankbarkeit, genau. Dankbarkeit gegenüber wem?
Den Lehrern, die man schon gehabt hat.
Ja, genau. Und zwar allen Lehrern gegenüber. Dankbarkeit und Respekt allen Lehrern gegenüber. Egal, ob es der Grundschullehrer unserer Kinder ist oder der Fahrlehrer oder ob dich jemand im Job einarbeitet. Allen, die uns oder anderen etwas beibringen, mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Das schafft das Karma, den eigenen guten Lehrer zu finden.
Und anderen etwas beibringen, das zählt dazu.
Also. Ja, genau. Also zweimal und anderen. Das, was Bernd sagte, ja? Also selbst zu lehren und das weiterzugeben in der bestmöglichen und reinsten Form, zu der wir in der Lage sind. Aber auch Lehrer zu respektieren, die anderen etwas beibringen.
Darf ich eine Frage stellen?
Klar.
Das fängt ja dann eigentlich mit meinen Eltern an.
Ja.
Die sind ja auch meine Lehrer.
Ja.
Beziehungsweise jeder Mitmensch, der mir begegnet, ist auch in einer Art und Weise ein Lehrer, weil ich aus dieser Situation oder beziehungsweise mit dem Umgang mit diesen Menschen etwas lernen kann.
Naja, also wenn du jemanden begegnest und diese Sichtweise, ja, diese Haltung hast, dann würde das Karma schaffen. Jedes Mal, wenn du jemanden anderen begegnest und ihn als Lehrer siehst. Das ist eine hohe Schule. Hast du auch den 14er schon gemacht, den Kurs 14? Nein? So, ja. Ein Teil von Lojong, andere als Lehrer zu sehen. Okay, nun sollten auch die Schüler bestimmte Qualitäten mitbringen. Wir sprechen über drei und die Quelle ist Meister Ayadeva mit seinen 400 Versen. Er lebte etwa 300 Jahre vor Christus und war ein Schüler von Ayanagarjuna. Die erste Qualität ist, die Schüler sollten frei sein von vorgefassten Meinungen und Vorurteilen. Das heißt, sie müssen gewillt sein, ihre gesamte Weltsicht in Frage zu stellen und zu überdenken. Und das ist nicht leicht. Manchmal merken wir selber gar nicht, wo unsere blinden Flecken sind, wo wir immer noch andere als inhärent existierend sehen. Was wir hier lernen, widerspricht völlig der Weltsicht unserer Kultur, unserer Familie, unserer Freunde und Kollegen, der Medien, dessen, was wir in der Schule gelernt haben. Und gute Schüler müssen in der Lage sein, zumindest darüber nachzudenken, dass ein Flugzeug nicht deshalb abstürzt, weil sich eine Schraube gelockert hat. Das heißt nicht, dass man dem Lehrer blind glauben sollte. Im Gegenteil, wir müssen kritisch und genau nachdenken, was er sagt, über das, was er sagt. Aber wir müssen offen sein für das, was wir hören. Die zweite Qualität ist spirituelle Intelligenz. Das heißt nicht, dass die Schüler unbedingt im herkömmlichen Sinne genial sein müssen. Es ist eine etwas andere Art von Intelligenz. Sie sollten sich fragen, woher die Dinge kommen, warum Flugzeuge abstürzen, wie die Welt funktioniert, sie sollten sich für höhere, für geistige Dinge interessieren. Die dritte Qualität ist, dass sie ein höheres Ziel im Leben haben. Vielleicht beschäftigen sie sich mit dem Thema Tod, was passiert mit uns danach, beziehungsweise kann man etwas tun, um das Leiden zu stoppen. In anderen Worten, ihre Weltsicht ist umfassender und das Interesse weitergehender als ein großes Auto zu haben und ein Haus zu kaufen. Natürlich ist nichts gegen diese Dinge einzuwenden, aber ein guter Schüler sollte auch das Leiden in der Welt beenden wollen. Sollte erkennen, dass es großes Leiden gibt in dieser Welt und sich fragen, ob man nicht etwas dagegen tun kann. Und zwar möglichst schon in jungen Jahren. Also ein guter Schüler sollte unvoreingenommen neue Möglichkeiten in Betracht ziehen, intelligent genug sein, um mit klarem Geist über spirituelle Dinge nachzudenken und größere Ziele haben als die Beförderung im Job und bereit sein, dafür hart zu arbeiten. Melden sich unsere Onliner? Nee? Okay. Also, ihr alle wärt nicht hier, wenn ihr diese Qualitäten nicht besitzen würdet. Die nächste Frage lautet, was bedeutet Sansara? Es heißt übrigens Sansara mit N. Das M ist ein Übersetzungsfehler.
Aber man schreibt so, das schon.
Also, es heißt Sansara mit N. Das heißt nicht, dass wir jetzt durch die Welt laufen und alle Yoga-Lehrer korrigieren oder alle anderen Lehrer auch korrigieren. Aber Geshe-la sagt, das war ein Übersetzungsfehler, ein Schreibfehler. Es ist Sansara. Also, wo ist Sansara? Was ist echtes, persönliches, individuelles Sansara? Sansara ist der Zustand, alt zu werden, Änderungen ausgeliefert zu sein, sterben zu müssen, ohne Hoffnung, ohne Hilfe. Und dieser Zustand wird uns aufgezwungen von unserem Karma, ohne dass wir diesen Zustand kontrollieren können. Und was bedeutet es, Sansara zu beenden? Wie wird das sein?
Nicht mehr wiedergeboren zu werden.
Jein. Ja, aber ja, nicht jein. Entschuldigung, ja. Natürlich, genau. Ich habe jetzt gerade an die drei unterschiedlichen Fahrzeuge gedacht. Aber Sansara zu beenden heißt nicht mehr wiedergeboren zu werden. Wir haben den Zustand beendet, in dem alles um uns herum zerfällt, zerbricht, auseinanderbricht. Das Karma hat sich verändert. Wir müssen nicht notwendigerweise alt werden. Unsere Beziehungen müssen nicht notwendigerweise zerbrechen. Geld muss nicht notwendigerweise irgendwann völlig ausgegeben sein. Wir können Dinge verändern. Es kann genug Wasser und andere Ressourcen geben für alle Menschen und Tiere, wenn wir wissen, wie es richtig geht, weil die Dinge von Karma kommen. Auf Tibetisch heißt Sansara Korva und das bedeutet, sich im Kreis zu drehen. Korva Kor. Wenn unser Chef uns anschreit und wir zurückschreien, verstehen wir nicht die Leerheit des Chefs. Zurückzuschreien ist der einzige Weg, neuerlich einen schreienden Chef zu erschaffen. Das ist der Kreislauf des Leidens. Unsere Antwort auf die Welt, dadurch, dass wir die Leerheit nicht verstehen, erzeugt diese Situation wieder und wieder. Wenn uns jemand anschreit, schreien wir zurück. Wenn uns jemand schlecht behandelt, behandeln wir die andere Person schlecht. Wenn jemand eifersüchtig ist, werden wir selber eifersüchtig oder arrogant. Dadurch erschaffen wir Sansara. Wenn wir die Leerheit des Chefs wirklich verstehen, dann können wir das nächste Mal aus diesem Rad aussteigen, indem wir uns einseitig anders verhalten. Wir werden falsch beschuldigt und reagieren nicht ärgerlich. Und nur dadurch können wir diesen Kreislauf stoppen. Das erste Bild im Rad des Lebens, der blinde Mann. An dieser Stelle, in diesem Moment, können wir durch Weisheit, durch das Verstehen der Leerheit das Rad anhalten. Und die wörtliche Erklärung dazu findet ihr im Reading. Die nächste Frage behandelt die 8 weltlichen Gedanken. Glücklich sein, wenn wir etwas bekommen. Unglücklich sein, wenn wir etwas nicht bekommen. Glücklich sein, wenn wir uns gut fühlen und unglücklich sein, wenn wir uns nicht gut fühlen. Glücklich sein, wenn wir berühmt werden. Unglücklich sein, wenn wir nicht berühmt sind. glücklich sein, wenn jemand gut von uns redet, und unglücklich sein, wenn jemand schlecht von uns redet. Es heißt, wenn man spirituellen Selbstmord begehen möchte, seine spirituelle Praxis ruinieren möchte, dann sollte man sich um die 8 weltlichen Gedanken sorgen. Das bezieht sich nicht darauf, ob man etwas bekommt oder nicht. Etwas zu bekommen ist nichts Schlechtes. Etwas Gutes zu bekommen ist zumindest nichts Schlechtes. Es ist nicht schön, wenn man etwas nicht bekommt, das man sich wünscht. Es geht darum, sich nicht zu ärgern, nicht zu traurig zu sein, wenn es denn passiert. Was passiert, kann gut oder schlecht sein. Das festzustellen, ist völlig in Ordnung. Zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Aber wenn wir ärgerlich werden dabei oder zu stolz oder zu traurig, dann verstärken wir dieses Karma. Wir bekommen etwas, das wir uns wünschen, weil wir in der Vergangenheit ein gutes Karma angesammelt haben. Und anderes bekommen wir nicht, weil wir nicht das Karma dafür angesammelt haben. Es geht nicht darum zu vermeiden, Dinge zu bekommen oder nicht zu bekommen. Das funktioniert auch gar nicht. Auf unsere Reaktion kommt es an, ob wir wissen, woher etwas kommt und wie wir darauf intelligent reagieren. Wie Meister Shantideva sagt, wenn wir etwas ändern können, sollten wir handeln, statt ärgerlich zu werden. Und wenn wir es nicht ändern können, was nützt es uns dann, ärgerlich zu werden? Hattest du noch eine Frage?
Nein. Ich habe eine Frage gehabt. Ja. Wir sollen glücklich sein, wenn wir sollen nicht glücklich sein, wenn wir was bekommen oder nicht, dass diese 4 Sachen bekommen, berühmt sein, wenn jemand gut von uns spricht. Mhm. Das war das 4.
Wenn wir etwas bekommen, wenn wir etwas nicht bekommen, wenn wir uns gut fühlen, genau.
Danke.
Wenn, ja.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ist es denn okay, wenn man sich dessen bewusst ist, woher das kommt, dass man was bekommen hat und sich darüber freut, dass man das Karma hatte? Ist
absolut, okay. Absolut.
Nun, ja, ne?
Ja.
Nur
absolut.
Nicht so, ach, wie ist mir das in die Hände gefallen? Oh, und dann Freude, ohne darüber nachzudenken, wo es herkommt.
Ja, genau. Ja, und vielleicht noch mit diesem Gefühl von, ach, bin ich toll. Ja. Intelligentes Freund, genau, ja. Das wird sogar ermutigt. Ja. Wir sollen uns freuen an den guten Dingen, die wir gemacht haben. Und gutes Karma, wenn wir etwas bekommen, was wir uns wünschen, dann ist das ja ein Resultat von einer guten Handlung. Also, wir sollen uns sehr darüber freuen. Im Kurs 1 haben wir auch schon ein bisschen über die Gesetze von Karma gesprochen. Das erste Gesetz, Karma ist eindeutig, das ist die wörtliche Übersetzung und das meint, wenn man etwas Gutes für andere macht, wenn man anderen hilft, wenn man etwas aus Freundlichkeit heraus macht, dann kann man niemals ein negatives Ergebnis haben. Ursache und Ergebnis sind immer von gleicher Art. Wenn unsere Motivation schlecht ist, kann daraus nie etwas Gutes entstehen. Wie es in der Bibel heißt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln. Wenn wir etwas Gutes tun und die Reaktion ist negativ, dann ist das ein altes Karma, das jetzt reift und nichts mit unserer guten Handlung in dem Moment zu tun hat. Diese gute Handlung bringt uns dann ein gutes Resultat in der Zukunft. Wenn ich mit einer Druckerei verhandle und sage, wir können uns diesen Preis nicht leisten, wir müssen noch 300 Euro runtergehen. Wenn das eine Lüge ist und ich dennoch einen guten Preis erziele, dann denke ich, dass ich durch meine Lüge ein gutes Ergebnis erzielt hätte. Dann wäre die Welt nicht gerecht. Aber das ist falsch. Durch dieses Denken, durch diese falschen Zusammenhänge, durch dieses falsche Verknüpfen von Ursache und Wirkung entsteht unser Leiden. In Wirklichkeit habe ich in diesem Moment eine Zukunft erschaffen, in der andere mir nicht glauben werden, auch wenn ich die Wahrheit sage. Und das gute Ergebnis jetzt ist entstanden, weil ich in der Vergangenheit großzügig gewesen bin. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Übrigens sagt Gischeler, wenn wir immer vollkommen aufrichtig wären, wären wir erleuchtet. Fand ich interessant. Die Essenz ist, es gibt keinen guten Grund zu lügen. Jemals. Und er rät uns, wenn wir im Westen lernen, die Verbindung zur Bibel herzustellen, dann fällt es uns leichter, dieses fremde Konzept zu verstehen. Das zweite Gesetz von Karma: karmische Energie wird immer größer. Denkt an eine Buchegger, aus der die schönste Rotbuche entsteht und mit der Zeit ein ganzer Buchenwald. Mit karmischen Samen passiert genau das Gleiche. Ein anderes Beispiel ist unser Körper. Vor vielen Jahrzehnten aus einem Sperma und dem Ei entstanden. Eine schlechte Handlung hat ihre Wirkung für viele Jahre. Eine kleine Notlüge, eine Irritation gegenüber jemandem und wir werden die Wirkung für viele Jahre spüren, wenn wir unser Karma nicht bereinigen. Auch das ist wichtig zu lernen in unserer Kultur. Denn wir denken oft, so eine kleine Lüge ist nicht weiter schlimm. Eine Notlüge ist nicht weiter schlimm. Aber wenn uns bewusst ist, dass Karma sich alle 24 Stunden verdoppelt, haben wir allen Grund, das in Frage zu stellen. Und selbst wenn wir jemanden in der U-Bahn anrempeln, kann das zu jahrelangen Rückenschmerzen führen. Als Lehrer haben wir die Verantwortung, das deutlich zu machen. Wenn du nicht handelst, wirst du kein Resultat erzielen. Das ist das dritte Gesetz des Karma. Auf eine negative Weise ist das tröstlich, wenn wir, nachdem wir diese Lehren gehört und verstanden haben, in einer Situation, in der wir vorher gelogen hätten, nicht lügen, dann ist das ein sehr gutes Karma. Selbst eine kleine negative Handlung zu vermeiden, weil wir ein Verständnis entwickelt haben, ist ein sehr starkes Karma. Wenn wir einmal die Welle aufhalten können und nicht mit Ärger auf unseren Chef oder wen auch immer reagieren, dann ist das sehr kraftvoll. Wir haben uns viel Leiden erspart. Oder in einem Moment unsere Faulheit überwinden und für andere etwas Gutes tun, weil wir das versprochen haben mit unseren Gelübden. Das ist sehr gutes Karma. Oder vielleicht, weil wir einen Bucheintrag machen müssen. Und umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass wir, wenn wir keine Anstrengungen unternehmen, auch keine großen Ergebnisse haben werden. Wenn wir unsere Gelübde nicht lernen und alle paar Stunden checken, dann können wir keine großen Veränderungen erwarten. Das betrifft die Bodhisattva-Gelübde und die tantrischen Gelübde. Eine Initiation allein reicht nicht aus, um wirklich eine Veränderung zu verursachen. Wenn du das Karma nicht erschaffst, wird nichts passieren. Und das heißt auch, dass wir nichts erleben können, was wir nicht selber verursacht haben. Und für mich war das eine sehr große Erkenntnis, dass es bedeutet, dass niemand anderer dafür verantwortlich ist, was mir passiert. In bestimmten Kreisen wird viel darüber gesprochen, wie jemand die negativen Energien der Umgebung oder anderer, gerne der Familie oder von Klienten, aufnimmt. Aber das ist nicht der Fall. Und das macht eigenverantwortlich und gibt auch ein Gefühl der Sicherheit. Das vierte Gesetz von Karma: wenn du einmal ein Karma erschaffen hast, dann gibt es auch ein Resultat. Es gibt drei Wege, um ein Karma zu erzeugen: mit dem Körper, durch Worte und durch unsere Gedanken. Im vierten Kapitel der Abhidharma Kosha heißt es, das kraftvollste Karma sind die Gedanken. Denken ist rohes Karma. Man muss also gar nichts sagen oder jemanden schlagen. Einfach aggressive Gedanken über jemanden zu haben, sich über jemanden zu ärgern, erschafft Karma. Und das macht das Ganze sehr schwierig, weil wir lernen müssen, unseren Geist zu kontrollieren, unsere Gedanken zu zähmen. Dieses rohe Karma ist das Wichtigste, weil wir ständig denken und damit ständig Karma erzeugen. Okay, also wenn wir einmal ein Karma erschaffen haben, dann gibt es auch ein Resultat. Unser Geist ist ein perfektes Aufnahmegerät. Nichts geht verloren. Jeder einzelne Gedanke wird registriert, jeder halbe Gedanke wird aufgenommen. Wir kommen mit nichts davon. Wenn uns ein Gedanke durch den Kopf fährt, wird er in unserem Bewusstsein registriert und zu uns zurückkommen. Und wenn wir verstehen, wie Karma wirkt, dann ist es lächerlich, unsere negativen Samen verstecken zu wollen. Es spielt keine Rolle, ob jemand anderer uns dabei beobachtet. Karma wird dadurch erschaffen, dass wir uns selber dabei beobachten. Dass wir uns dessen bewusst sind, was wir denken. Das heißt, wir erschaffen ständig Karma. Da gibt es kein Entkommen. Wenn wir einmal einen Gedanken gedacht haben, haben wir Karma erschaffen. Natürlich ist es schlimmer, wenn wir etwas sagen oder wenn wir danach handeln. Aber es ist schlecht genug, wenn wir es denken. Und da möchte ich jetzt noch dazu sagen, die Gedanken, die in unserem Geiststrom entstehen, entstehen auch durch Karma. Und wenn wir mit einer bewussten Haltung diesen Gedanken zuhören, das heißt, wenn wir wissen, woher die kommen und dass sie leer sind, dann sind auch die negativen Gedanken nicht so schlimm. Aber wir müssen uns das bewusst machen. Und das ist nicht so einfach. Aber zu unserem großen Glück gibt es die Praxis der vier Kräfte, um das vierte Prinzip, die negativen Auswirkungen, zu entkräften. So viele kleine, negative, krittelnde, ärgerliche, neidische Gedanken und so wenig klare, starke, edle Gedanken. Wir müssen also etwas unternehmen, um unsere alten Samen zu bereinigen. Wenn wir eine ordentliche Bereinigung durchführen, dann ist es möglich, fast die gesamte Energie aus einem karmischen Samen zu entfernen. Und zum Ende der ersten Klasse möchte ich euch jetzt noch ein Zitat aus dem Diamantschneider-Sutra vorlesen, das uns große Hoffnung geben sollte, weil wir die große Chance haben, die Leerheit zu studieren. Und ich sage dir nochmals, O Subhuti, angenommen, ein großartiger Bodhisattva würde unzählige Planeten, eine Anzahl von Planeten jenseits aller Berechnung, mit den sieben kostbaren Substanzen bedecken und sie jemandem zum Geschenk machen. Angenommen, dass andererseits ein Sohn oder eine Tochter aus edler Familie auch nur einen einzigen vierzeiligen Vers aus dieser Vollendung der Weisheit aufgreifen würde oder halten würde oder lesen würde oder verstehen würde oder ihn anderen im Detail und korrekt lehren würde. Sie würden durch diese Handlung einen unendlich viel größeren Berg von Verdienst schaffen, jenseits aller Zählung und jenseits aller Berechnung. So. Machen wir eine Viertelstunde Pause.
Dankeschön.
Habe ich jetzt gerade gestoppt? Muss ich noch hier stoppen?